So, guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und herzlich willkommen zum deutschsprachigen Call-to-Coach-Webcast oder Podcast. Ich bin Federico Orlandini und ich habe die Freude, mit Gallup-zertifizierten Stärken-Coaches arbeiten zu können. Bevor wir mit dem Interview anfangen, nur ein paar technische Infos. Also, wenn Sie am Livecast teilnehmen, gern können Sie mit den Speakers interagieren und Fragen stellen. Sie finden eine Chatbox hier oben irgendwo. Wenn Sie sich auf die Aufzeichnungen anschauen oder anhören, gern können Sie Fragen an coaching@gallup.de schicken. Nochmal, die E-Mail-Adresse für Fragen ist coaching@gallup.com, nicht der coaching@gallup.com. Nun, zum heutigen Podcast. Unser Gast ist ein guter Freund von mir, Karl Mellin. Hallo, Karl.
Hallo, Federico, ich grüße dich.
Dein Fokus sind Talente und Stärke im Vertrieb, und er wird uns Empfehlungen und Strategien geben, um Leistungssteigerungen, höhere emotionale Mitarbeiterbindung sowie niedrigere Fluktuation zu schaffen. Das ist kein Druck. Die Moderatorin ist unsere Gallup-Beraterin, Trainerin, Stärkencoach, Powerfrau. Yay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Michelle Webb. Hallo, Michelle.
Hi, Federico.
Dann gebe ich das Wort an euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viel Spaß beim Hören und bis später.
Dankeschön. Danke dir, Federico. Dann fangen wir gleich mal an. Karl, du und ich und die Welt da draußen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns unglaublich, dass wir heute ein Thema haben, was sich mit Stärken im Vertrieb beschäftigt, weil wir über das Thema normalerweise im Alltag nicht so wahnsinnig viel hören. Stärkencoaching an und für sich kann man überall benutzen, das wissen wir. Aber es ist immer schön zu sehen, wie es in der Praxis in bestimmten Bereichen angewandt wird. Vertrieb ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen. So, das heißt, du bist unser Vertriebspionier. Und wir sind aufgeregt. Und ich glaube, das Erste, was ich gern wissen würde, und wahrscheinlich auch die Hörer da draußen, Zuschauer da draußen, wie nutzt du Stärken im Vertriebskontext? Kannst du uns gerne von deiner Firma erzählen? Wie nutzt du Stärken im Vertriebskontext?
Ja, das ist ein komplexes Thema. Mhm. Wie fangen wir am besten an? Also erstmal ist ja wichtig, dass jeder erkennt, wo er wirklich stark ist. Und ich rede hier nicht von Kenntnissen, von Fähigkeiten, die man im Zweifel an der Uni gelernt hat, die man als Erfahrung gelernt hat, sondern ich rede von den Stärken im Kontext Clifton Strengths. Das sind also die DNA-Talente. Es dreht sich um das Wie ich Aufgaben löse. Und da ist es ganz losgelöst, ob ich in einer Branche gute Erfahrungen habe, sondern wie ich an ein Thema rangehe. Mhm. Und das ist so der Mehrwert, den ich im Coaching bei meinen Coaches rüberbringen kann. Mhm. Und das natürlich dann im Vertriebskontext.
Fangen wir am besten damit an, dass wir es ein bisschen runterbrechen. Ne? Wie bist du auf die Idee für deine Firma gekommen? Du hast ein Beratungsunternehmen und dein Beratungsunternehmen ist sehr kundenorientiert und sehr, ich würde sagen, Outcome-fokussiert. Ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Unternehmen zu gründen? Fangen wir damit an.
Ja gut, ich habe 15 Jahre in fester Anstellung gearbeitet, immer in Vertriebspositionen, also angefangen beim klassischen Außendienst. Dann war ich Vertriebsleiter Deutschland, Vertriebsleiter Europa, zuletzt dann Prokurist auch wieder im Bereich Vertrieb und Marketing. Bin also von dem Grundsetup her ein Vertriebler. Und habe mich mit 43 Jahren, also vor 10 Jahren, selbstständig gemacht und habe eine kleine Unternehmensberatung gegründet. Und dort arbeite ich schwerpunktmäßig im Vertrieb. Ich helfe kleinen, mittelständischen Unternehmen, Vertrieb zu organisieren. Die größten Herausforderungen sind da immer, die neuen Kunden zu akquirieren. Das ist zum einen dann das klassische Huntertum, also der Jäger. Mhm. Wie kriege ich neue Türen auf? Und klassische Beispiele sind, Unternehmen sind sehr, sehr gut in ihrem Hausraum etabliert und wollen weiter expandieren, wollen ins Ausland expandieren, und da unterstütze ich die. Das mache ich also seit 8 Jahren isoliert. Und Mitte 2017 ist eine ganz witzige Geschichte, wie ich zu Gallop gekommen bin. Ich habe ehrlicherweise gesucht für meinen Sohn, welche Talente er denn hat. Er ist also 19, steht stand vor der Frage, was soll er studieren? Und da gibt es ja jetzt mittlerweile 22.000 Studiengänge. Und da habe ich nach Talentanalysen gesucht und bin dann über Google ganz klassisch irgendwie auf Gallop gestoßen und habe das selber dann gemacht, habe das Buch mir geholt und war dann sehr stark angefixt. Warum? Ich habe also in der Laufbahn viele Analysen gemacht, MBTI, DISC, Insights, LPF-16. Das sind immer alles ganz schöne Assessments gewesen, schöne Beschreibungen gewesen. Und festgestellt habe ich, dass die nach 10 Tagen, wenn man das Seminar gemacht hat oder wenn man den Test gemacht hat, irgendwo im Schrank versauern. Und bei dem Clifton Strengths war eigentlich so das Außergewöhnliche, wie man mit 177 wirklich banalen, einfach zu beantworteten Fragen dann einen Ausdruck kriegt, der es sehr, sehr stark ins Mark trifft, der wirklich, wirklich ich nenne es einfach mal so plakativ, DNA-Talente geht, also das, was ich von meinem Vater und von meiner Mutter mitgekriegt habe. Ja, und da bin ich dann reingekommen und war begeistert, weil ich es ja im direkten Vergleich zu den anderen Analysen hatte. Mhm. Und dann habe ich natürlich gleich meine ganze Familie da durchgejagt. Habe also
natürlich.
Dann im Internet die Codes geschossen und die haben dann alle die Analyse gemacht. Was war die Lernkurve daraus? Meine Frau und ich haben unsere beiden Kinder sehr falsch eingeschätzt, weil wir natürlich nur diesen oberflächlichen Wirkungsgrad mitkriegen, aber nicht das, was sie vom Inneren bewegt. Richtig. Das war also mal so die erste Lernkurve. Der zweite Punkt war, dass mein Sohn, der hat also Einzelwahrnehmung, der hat Harmoniestreben, der hat Entwicklung, der hat Anpassungsfähigkeit, also viele Personen- oder bindungsbezogene Themen. Oder hatten wir zumindest mal schon einen Vorfilter, dass er einen Studiengang findet, wo er später mit Menschen zu tun hat. Und das hat ihm ein ganzes Stück weitergeholfen. Mhm. Ja, und die dritte Lernkurve war dann sogar, dass ich mich mit meiner Frau nach 19 Jahren vertragen habe am Samstagmorgen.
Der Streit ging 19 Jahre.
Ich habe also, meine Talente sind Leistungsorientierung, Fokus, Tatkraft. So eine Quintessenz in dem Bereich ist, dass ich ein Listenfetischist bin, also sehr, sehr stark mit Checklisten arbeite und das auch am Wochenende. Also selbst mein Samstag und Sonntag ist sehr zugetaktet. Und ich wollte meine Frau immer dazu bringen, doch auch Listen zu machen, weil das doch so toll ist, dass man da nichts vergisst. Und sie hat aber jetzt komplett andere Talente als ich. Und da stand irgendwie in der Subline, stand drin, bitte keine Listen. Meine Frau kriegt Stress, wenn sie nur an eine Liste denkt. Und das war immer so ein Problem bei uns samstags morgens. Um 11 Uhr bin ich nervös geworden, weil ich hatte natürlich meine Liste und musste meine Dinger abhaken und wollte da auch noch meine Frau mit reinpacken, meine Kinder mit reinpacken, ein bisschen Sport machen. Und bin dann nervös geworden, wenn sie um 11 Uhr aufgestanden ist und gesagt hat, ich schau mal, was der Tag mir bringt. Und jetzt ist es also so, dass ich freitags abends die Liste mache und sie kreuzt nur an, wo sie dabei ist, und wir sind beide happy. Ich kann weiter mit meinen Listen arbeiten und sie sucht aus, wo sie dabei ist. Also da war mal so eine kleine Geschichte, wie wir live in der Familie das irgendwie
benutzt haben.
Benutzt haben. Ja, und dann habe ich natürlich schon, war ich so angefixt und dann habe ich natürlich den Federico direkt angerufen und gesagt, wann ist das nächste Seminar? Und dann war ich im Januar 2018, war ich dann bei dem Accelerated Strength Training und habe da die Coaching-Ausbildung genossen. Warum? Weil es perfekt kombinierbar ist mit dem Thema, was ich in der Unternehmensberatung mache. In Vertriebsabteilungen, die ich normalerweise coache, gibt es immer einen Leiter, dann gibt es einen Außendienst, es gibt einen Innendienst, es gibt in der Regel noch Projektmanager, es gibt Key Account Manager, Global Account Manager und den Innendienst. Und die müssen miteinander interagieren. Und ich habe das ja selber dann in den 15, 17 Jahren in Unternehmen erlebt und erlebe es immer wieder in der Beratungstätigkeit, dass da doch einiges im Argen ist. Das fängt also banal bei dem Thema an, dass sie nicht richtig wissen, wie sie kommunizieren sollen. Es fängt an bei einer Stellenbeschreibung. Die Stellenbeschreibungen für Vertriebsmitarbeiter sind in der Regel sehr gießkannenmäßig ausgekleidet. Das heißt, jeder muss irgendwie ein bisschen Vertrieb machen, jeder muss irgendwie ein bisschen Administration machen, ohne zu differenzieren, wer ist denn wo gut. Und das hört natürlich dann auf bei Themen wie, dass die Teammitglieder untereinander gar nicht wissen, wo ist denn die Person, die neben mir ist, richtig gut drin? Wo ist er im Flow? Was kann er außergewöhnlich gut? Das habe ich also erlebt, da sind Mitarbeiter, 15 Jahre arbeiten sie Seite an Seite und wenn sie dann die Stärkenanalyse machen, kommt so ein Aha-Erlebnis, dass sie sagen, ach, ich wusste ja gar nicht, dass du das gut kannst.
Richtig.
Ja, das kann ich super, das mache ich immer am Wochenende, das ist also mein Hobby. Und es passiert dann durch die Stärkenanalyse passiert also eine komplett andere Kommunikation. Also kurz gefasst, es passt sehr gut in das Trainingskonzept zusammen und ist eine ideale Ergänzung zu den klassischen Vertriebstrainings, die ich normalerweise mache.
Ich finde die Parallele schön aus dem, was du aus der Familie berichtet hast. Du hast den Weg eingeschlagen, dass du erst Stärken in der Familie genutzt, angewandt hast und dann sozusagen ins Unternehmen, in den Arbeitsbereich reingetragen hast. Viele Leute machen es umgekehrt. Ne? Viele lernen das ganze Thema im Betriebskontext kennen und sagen dann, okay, jetzt möchte ich, dass meine Frau das macht, jetzt möchte ich, dass meine Kinder das machen, mein Mann, meine Großmutter, wer immer wichtig ist, ne, zu Hause. Und diese Erfahrung, dass ihr eure Kinder, ne, du und deine Frau, dass ihr eure Kinder in einer bestimmten Art und Weise eingeschätzt habt und dann aber gesehen habt, okay, das, was wir außen sehen, spiegelt noch lange nicht das wider, was die innen drin als Talente haben, was für interne Denkweisen, Emotionen vorhanden sind, ne? Dass du genau das Gleiche jetzt auch mit den Teams erlebst, mit denen du arbeitest. Das ist eine schöne Parallele, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine schöne Geschichte ist, um so eine Team-Sessions einzuleiten, ne? So eine Arbeit mit Team.
Ja, das ist richtig. Das ist ist extrem wohltuend, weil wir Deutschen sind ja sehr stark dem Zweifel und dem Negativen zugeneigt. Und der Clifton Strengths basiert ja auf der positiven Psychologie. Das heißt also, wir beschäftigen uns gar nicht mit irgendwelchen Mängeln. Wir beschäftigen uns erstmal zunächst mit 5 von 34 Talentausprägungen und wir gucken uns nur die Top 5 an. Und das ist schon Arbeit genug, dass die Personen zunächst einmal für sich annehmen, hey, da bin ich richtig gut und da kann ich auch offensiv mit umgehen und das kann ich auch meinen Kollegen kommunizieren. Das ist schon mal der erste große Schritt, der schon einen Riesenwechsel bringt, dass die Kommunikation ganz anders ist. Ich habe es dann also erlebt. Die machen die Analyse und man ich dachte, man müsste dann moderieren, jetzt tauscht das mal miteinander aus. Aber nein, das ist ein Automatismus. Die haben so einen Spaß daran, dass sie erstmal selber lesen, was da ist, und sie geben es sofort offen dem Kollegen. Und der guckt dann, ja, da bist du, das stimmt, das habe ich gesehen, aber nee, das wusste ich noch nicht, erklär doch mal. Also es ist eine ganz andere Kommunikation, die über dieses Medium passiert.
Richtig, Leute genießen es, wenn sie über Positives und Stärken reden können. Und sie werden selten danach gefragt. Das ist übrigens nicht nur ein Phänomen aus Deutschland. Also wir haben bei Gallup weltweite Daten und wir sehen das in fast allen Ländern. Ja, also das hat eher ein bisschen was mit Firmenkultur zu tun als mit Landeskultur. Aber die meisten Firmen, gerade langjährige Unternehmen, etablierte Unternehmen, kommen von diesem klassischen Entwicklungsansatz nicht weg. Ne? Und der klassische Entwicklungsansatz ist, okay, worin bist du schlecht? Was kannst du gar nicht? Und Entwicklung ist, wenn ich dir dort jetzt Seminare zugutekommen lasse, wenn ich dich dort jetzt trainiere und dort unterstütze, während der stärkenbasierte Entwicklungsansatz genau umgekehrt ist. Ne? Worin bist du gut? Wie kann ich dich unterstützen, darin noch besser zu werden? Das ist ein weltweites Phänomen, dass man immer wieder auf diesen klassischen Ansatz zurückverfällt und dass auch viele, gerade Führungskräfte, die jahrelang, jahrzehntelang im Traditionellen aufgewachsen sind, dass die auch oft sehr starke Schwierigkeiten haben, sich auf den anderen Ansatz einzulassen. Hast du aus deiner Praxis garantiert, ne, Beispiele, vielleicht eine interessante Geschichte, die du teilen kannst, wo du genau mit so einer Situation zu tun hattest, wo du gemerkt hast, okay, der gesamte Ansatz ist erstmal schwer rüberzubringen, es gibt Zweifel. Und was hast du gemacht? Was war deine Herangehensweise?
Ja, das hängt natürlich von Unternehmen zu Unternehmen ab. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Man hat ein kleines mittelständisches Unternehmen und jetzt kommt der Chef, initiiert durch den ersten Kontakt und initiiert, dass ich ihn dazu bringen konnte, selber eine Stärkenanalyse zu machen, kommt er zur Mannschaft, zum Team und sagt, du, wir wollen jetzt hier mal die Stärken analysieren. Ihr kriegt also anonymisiert, kriegt ihr den Link zugeschickt und bitte beantwortet das. Und dann kommt eigentlich schon so die erste Barriere, weil die Mitarbeiter denken dann im ersten Schritt, ja, was ist denn jetzt los? Jetzt werde ich hier analysiert und eventuell werden meine Schwächen offenbart. Mhm. Mache ich mich hier vielleicht transparent? Mache ich mich vielleicht hier durchsichtig? Vielleicht stimmen meine Stärken nicht mit meiner Arbeit überein. Werde ich dann rausgeschmissen oder werde ich dann irgendwie sanktioniert? Also es ist nicht bei allen Unternehmen, aber bei vielen Unternehmen ist erstmal eine Barriere da. Und die Barriere, die probieren wir mit den Coaches in einer Frage- und Antwort-Session, meistens eine halbe, dreiviertel Stunde, zu generieren. Das heißt, wir sind da und beantworten die Bedenken und die Sorgen, die zunächst erstmal kommen. Und da gibt es eigentlich nur einen Satz, der dann nachher zündet. Wir reden nur über Stärken. Es wird ihr könnt sie teilen, wenn ihr sie teilen wollt. Ihr müsst sie nicht teilen. Es ist erstmal eine Arbeit an euch. Und da wir uns nur auf die Top 5 als Start konzentrieren, wird da die meiste Angst genommen und das Eis gebrochen, dass sie die Analyse machen. Und dann passiert natürlich der gerade schon angesprochene Automatismus, den ich gar nicht so erwartet habe, dass die schon anfangen, sofort miteinander zu sprechen und sich alle auszutauschen. Das ist also eine ganz schöne Erfahrung.
Diese Ängste, die du beschreibst, die haben, glaube ich, die meisten von uns auch schon erlebt. Also gerade wenn man Stärken im Unternehmenskontext anwendet, ne? dass Leute wirklich wahnsinnige Angst davor haben, okay, mein Stärkenprofil, was ist, wenn das nicht zu meinem Job passt? Das ist das, was du gerade gesagt hast. Das kommt halt einfach daher, dass die meisten Persönlichkeitstests, ne, MBTI hattest du genannt, DISC, dass die auch leider in der Art und Weise genutzt werden. Ne? Also das immer so ein, es ist immer ein Anspruch da, von wegen, du musst von allem etwas haben, du musst well-rounded, ne? du musst rundherum perfekt sein, damit du überhaupt diesen Job hier gut machen kannst. Oder es gibt so eine Voreingenommenheit, als Manager muss man so und so auftreten, als Analyst muss man so und so auftreten. Und das spielt dann natürlich in diese Ängste mit rein, ne?
Das ist genau der Punkt, Michelle. Das ist, es gibt ja dieses, jetzt sind wir wieder beim Vertrieb, es gibt jetzt diesen klassischen Vertriebsbild, kommunikationsstark, kontaktfreudig, kann gut reden, kann auf Leute zugehen. Das ist aber gar nicht der Fall. Das ist nice to have. Es gibt aber Top-Vertriebler, die über einen komplett anderen Hebel arbeiten. Die arbeiten über Strategie. Die glänzen beim Kunden, indem sie strategisch sehr, sehr gute Vorlagen reinbringen. Und das ist eigentlich so das Kern-Learning oder die Kern-Lernkurve, die ich auch selber erlebt habe. Weg von dem Stereotyp. Jeder kann mit seinen Talenten jeden Job ausfüllen. Das ist eigentlich so der Aha-Effekt. Das heißt, wir haben einen Analytiker, der jetzt vielleicht nicht so wortgewandt ist, der jetzt vielleicht nicht so offen ist, der vielleicht nicht so viel Empathie hat. Der hat auch seine Daseinsberechtigung, weil er halt im Hintergrund strategisch perfekt ausarbeitet und im Vertrieb unterstützt. Das ist, ich kann da noch eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Vertriebsleiter gehabt, der dem Stereotyp so ganz gut entsprochen ist, also ungeduldig, tatkräftig etc. Und da war im Team immer einer, der Strategie, Analytik ganz weit vorne hat. Und die kamen miteinander nicht aus. Die konnten miteinander nicht kommunizieren. Der Vertriebsleiter ist wahnsinnig geworden, weil der Analytiker natürlich erstmal ein bisschen Zeit braucht, Informationen zu verarbeiten. Richtig. Der braucht, kommt die Ungeduld dann durch. Richtig. Und die haben einfach keine Kommunikation gehabt, weil der sofort die Augen zugemacht hat, wenn der angefangen hat zu reden. Und da war es jetzt interessant, dass man mal reflektiert hat, da ist auch die 1 zu 33 Millionen Zahl sehr wichtig, dass, also 1 zu 33 Millionen heißt in Deutschland, dass ein Profil Top 5 nur 2,5 Mal in Deutschland vorkommt. Das heißt, man ist in seinem Talent-Setup ist man einzigartig. Und dieses begreifen zu lassen, bei den Personen war erstmal der erste große Punkt. Der zweite große Punkt war dann, dass sowohl der Leiter als auch der Analytiker dem Team vorgestellt hat, mit diesen Themen holt ihr das Beste aus mir raus. Ich bringe euch Mehrwert in den Themen. Da hat natürlich dann der Leiter festgestellt, Tatkraft, kommunikationsstark, dass er den Analytiker braucht. Weil wenn er ein Projekt startet, dann kann er zwar anschieben, aber er braucht die Person, die dann den perfekten, fehlerfreien Plan macht, um diese gesamte Vertriebsarbeit im Vertriebsteam vernünftig zu dokumentieren und auch nach vorne zu bringen. Und die haben jetzt einen Frieden geschlossen. Die akzeptieren sich. Der Leiter gibt dem Analytiker aber nicht jetzt sofort, sondern er sagt, du hast 3 Tage Zeit, arbeite doch bitte mal was aus. Und dann sind beide zufrieden und wissen, dass das 1+1 auf einmal 3 oder 4 ist, weil jeder arbeitet in dem Thema, was er richtig gut kann. Und die gesamte Arbeit ist viel runder. Der Projektplan ist genial und die Frontansprache ist genial. Das war also eine ganz, ganz schöne Erfahrung, wie dann auf einmal Leute, die über Jahre nicht besonders gut miteinander kommuniziert haben, sich auf einmal wertschätzen.
Richtig, richtig. Das ist auch ein schönes Beispiel, ne? weil das wieder zeigt, dass man, egal welche Rolle man in einem Team hat, man ist einfach nicht alleine. Ne? Man braucht immer den Rest vom Team, man braucht immer Unterstützung. Man kann nicht als Einzelperson erfolgreich sein, selbst wenn man im Vertrieb ist, selbst wenn man im Sales-Bereich ist. Ne? Wie nutzen Führungskräfte das, wenn du so eine Team-Session machst, ja, und wenn du schärfst sozusagen die Selbstwahrnehmung, du schärfst auch die Wertschätzung untereinander, ne? Wir gehen ja immer in diesen Stufen. Erstmal muss man sich selber kennenlernen, dann fängt man an, ein Bewusstsein für die anderen zu entwickeln, dann fängt man an zu überlegen, wie man zusammenarbeiten kann. Und du hast gerade ein schönes Beispiel für eine komplementäre Stärkenpartnerschaft gebracht, ne?
Richtig.
Was empfiehlst du Führungskräften, wie sie dann weitermachen? Weil du als Berater bist ja dann nicht für die nächsten 20 Jahre vor Ort, ne, oder für die nächsten 10 Jahre. Du stößt den Prozess an, davon gehe ich aus. Und ab einem gewissen Punkt müssen die Führungskräfte alleine laufen, ne? Wie funktioniert das?
Ja, also ich habe Kommunikation, ich habe Tatkraft, ich habe Fokus, ich habe Leistungsorientierung, ich habe Autorität. Das sind so meine Top 10, die mir helfen, mit Führungskräften zu sprechen. Das ist manchmal nicht angenehm. Ich bin da also sehr direkt und gebe also auch dann relativ schnell die Nachricht und sage, ihr müsst mitziehen. Das ist jetzt nicht ein Thema, was nur das Team macht, sondern ihr seid an vorderster Front. Ihr müsst mitziehen. Das heißt also, ihr müsst erstmal selber eure Talente kennenlernen, dann wertschätzen und dann aber auch den Mut haben, sie offen zu kommunizieren. Bei Führungskräften ist es natürlich noch wichtiger, dass man sich dann nicht nur die Top 5 anschaut, sondern vielleicht auch die Nummer 30 bis 34 nicht, um zu offenbaren, was eine Schwäche ist, sondern um für die Führungskraft festzustellen, welche Talente oder welche Themen braucht er überproportional viel Kraft, welche rauben ihm Kraft. Da wird er aber dann nicht auf ein Seminar geschickt, ein Seminar in, keine Ahnung, in Analytik, in Excel, sondern er schafft sich Hilfssysteme. Und da ist also auch wieder ganz schön, ist bei einem anderen Klienten dann gewesen, dass der Geschäftsführer jetzt nicht, Geschäftsführer, Eigentümer, nicht zwangsläufig der Kommunikator ist. Und er hat dann aber gesagt, ich muss natürlich an die Mannschaft kommunizieren, aber ich komme da nicht so an. Mir fliegen die Worte nicht so zu. Ich bin da eher ein bisschen hölzern. Und dann hat er einfach den Prokuristen genommen, der Kommunikation und Kontaktfreude hatte, gleichzeitig auch noch Empathie, und hat mit ihm die Themen besprochen, die zu kommunizieren waren. Und er hat es in die Mannschaft getragen. Das ist also so ein klassisches Hilfssystem, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht das auch noch lernen, sondern ich bleibe bei meinen Stärken. Das ist ein genialer Stratege gewesen, genialer Zukunftsorientierung. Ich bleibe bei meinen Stärken, aber ich schaffe mir ein Hilfssystem, weil zu meiner Aufgabe gehört das.
Richtig. Und dass man dann nach Situation entscheidet, ne? Wo stecke ich jetzt sozusagen die Energie rein, vielleicht zu gucken, welche von meinen Stärken, die nicht so stark ausgeprägt sind, könnte ich vielleicht trotzdem nutzen, um eine gute Ansprache zu halten, ne?
Richtig.
Und wann greife ich auf jemanden zurück? Wann greife ich auf einen Partner zurück? Oder ein System, eine andere Art von System. Sehr schön. Das sind tolle Beispiele. Danke. Danke, dass du diese Beispiele mit uns teilst. Das macht es immer sehr lebendig.
Ja,
ich würde gern, noch ein paar Best Practices, ein paar Methoden von dir hören. Also wenn du mit deinen Kunden arbeitest, ne? Wenn du mit deinen Geschäftsführern, mit deinen Vertriebsführungskräften arbeitest. Was sind so ein paar Sachen, die für dich in deiner Arbeit wichtig sind und nicht verhandelbar sind sozusagen? Was verlangst du da oder was machst du da?
Ja gut, Nummer eins, nicht verhandelbar ist, wenn es die Geschäftsleitung, wenn es der Teamleiter nicht mitträgt, dann machen wir es nicht. Nummer zwei ist, dass es, wir arbeiten ja nicht in einem Schubladendenken, dass man jetzt die Analyse macht und man kriegt jetzt so einen Stempel auf die Stirn, sondern das ist ein Entwicklungswerkzeug. Das heißt, ein persönlich Entwicklungswerkzeug, aber auch ein Teamentwicklungswerkzeug. Mhm. Also das ist immer ein Start eines Prozesses. Und da ist eine Minimumforderung, dass wir den Prozess für 3 Monate begleiten. Das ist das absolute Minimum. Idealerweise 6 Monate, 12 Monate, um auch eine Progression der Entwicklung zu sehen. Das hat jetzt nicht zwangsläufig mit, oh, das ist es ein Riesenbudget, was ich an Beratung zahlen muss, zu tun, sondern wird so geregelt in dem Wege, dass, also die Wege sind klassisch, Gespräch mit dem Geschäftsführer, Festlegung der KPIs, der, der Ziele für das Team und für das Unternehmen. Dann, wie schon geschildert, die Frage- und Antwort-Session mit den Mitarbeitern. Dann macht jeder die Analyse. Dann kommen per Online, also gar nicht mit Beratungsaufwand, kommen per Online schon Hausaufgaben. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat eine Hausaufgabe zu lösen. Die ist recht einfach. Die geht in die Richtung Fremdbild, Eigenbild. Also jeder Mitarbeiter soll für sich ankreuzen in seiner Bewertung, welche Halbsätze, welche Adjektive sprechen ihn an.
Richtig.
Und das Hochinteressante ist dann, er soll es teilen mit seiner Partnerin, mit seiner mit seinem Partner. Er soll es teilen mit einem guten Freund und einem guten Kollegen. Die sollen dann auch ankreuzen mit einem grünen Marker. Ja, das ist er, mit dem roten Marker, nee, da erkenne ich ihn nicht wieder. Was hat das für einen Sinn? Der Sinn ist dann, dass es einen guten Abgleich gibt von Selbstbild und Fremdbild. Und das führt dann im Einzelcoaching zu einer besseren Annahme der Talente, wenn die Person weiß, ja, die anderen sehen mich auch da oder da habe ich schon mal geglänzt. Und dann der nächste Pflichtbestandteil ist Minimum ein Einzelcoaching. Warum ist das notwendig? Wir kriegen zwar in den Ausdrucken, kriegen wir zwar 23 Seiten, die toll zu lesen sind, aber es ist nicht individualisiert. Und in dem Einzelcoaching gehen wir konkret auf Erlebnisse in der Vergangenheit an, wo diese Talente hervorgekommen sind, wo er sie Talente genutzt hat. Das ist oft unbewusst und kann erst durch eine Fragestellung erarbeitet werden. Aber dann macht es auf einmal Klick und sagt, ja, ach ja, das stimmt ja, da habe ich ja, da habe ich ja das und das genutzt. Das war mir gar nicht so bewusst. Also kommt ein stärkeres Bewusstsein der Talente zustande. Und das führt dann zu einer besseren Akzeptanz.
Auf jeden Fall.
Also Schritt Einzelcoaching und dann wieder eine Hausaufgabe. Die Hausaufgabe ist aber dann schon verbunden mit dem Unternehmens-Teamziel. Das heißt also, wir haben ein Teamziel. Und im Idealfall hat die Person auch noch für sich 1 bis 2 individuelle Ziele, wo er dran arbeiten möchte. Und anhand dieser Ziele wird für die nächsten 7 bis 10 Tage eine Aktion geplant. Das heißt zum Beispiel, wenn einer Kommunikation hat, du, wenn jetzt was vorzutragen ist, bist du der Erste, der die Hand hebt. Wenn einer Bindungsfähigkeit hat, achte drauf, wie das Team da ist. Du hast die Antennen, du siehst, wenn einer ein bisschen abdriftet und nicht mehr im Team dabei ist, fange ihn ein. Du hast die Antennen, du siehst das. Also konkrete Aufgaben, um mit den Talenten zu arbeiten. Und das ist dann immer gebunden an persönlichem Ziel und immer Firmenziel. Und das ist ganz schön, weil sonst, ja, ich muss mal so ein Talent nutzen, ist immer so wischiwaschi. Es muss wirklich konkret sein. Konkret, und dann bin ich wieder beim Messbaren. Es muss smart formuliert sein, also spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert. Das fordert so die ganze Mannschaft, jeden Einzelnen, und ist aber auch sehr zielgerichtet. Das ist also dann auch so ein Pflichtbestandteil. Da gibt es normalerweise dann 1 bis 2 Auffrischungscalls. Das machen wir meistens online. Das heißt, wir sprechen nur eine Viertelstunde über, wie ist gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was machst du in den nächsten 10 Tagen. Und nach diesen 2 Auffrischungscalls kommt dann das Team-Coaching. Dann kommt das erste Mal das Team zusammen und teilt in der Regel ihr Favorite, ihr liebstes Talent der Mannschaft mit, sodass immer mit dem Talent auch ein Gesicht verbunden ist. Das heißt also dann, ich weiß immer, dass die Sabine ist Entwicklung. Die nimmt gerne die Leute mit an die Hand und fördert sie. Man hat ein Gesicht zu einem Talentthema. Mhm. Und es gibt natürlich wieder das Bewusstsein im Team, wer ist denn wo stark? Und dann gibt es die berühmte Teammatrix. Das heißt, wir schmeißen wirklich an die Wand. Wie ist denn das Team aufgestellt? Und da erkennt man sehr schön farblich und auch in den Schwerpunkten, wie das Team aufgestellt ist. Und dann fängt das Team an, um zu sehen, hey, wir haben sehr, sehr viel Bindungsfähigkeit drin. Mhm. Aber uns fehlt ein wenig die Einflussnahme. Also wir müssen jetzt nicht gucken, dass wir Einfluss nehmen, sondern wir müssen uns einfach vielleicht mal ein Hilfssystem jede Woche einmal holen. Das kann ein Vorgesetzter aus dem anderen Team sein, der sagt, okay, wo steht er jetzt? Wie gehen wir weiter vor? Und das wird so gemacht, dass man da wieder ein bisschen ins Momentum kommt. Mhm. Also ist das auch wieder ein ganz schöner Effekt, dass das Team sich dann ein Hilfssystem holt, wenn vielleicht eine von den vier Domänen, Einflussnahme, Bindungsfähigkeit, Überzeugung, nicht abgedeckt ist. Und weitere Geschichte, was richtig abgefahren ist, ist, dass die Aufgaben des Teams dann visualisiert werden. Macht man dann schön mit Post-its, Post-it-Methode. Mhm. Und auf einmal untereinander die automatische Diskussion beginnt. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben ausgesprochene Projektmanager, ausgesprochene Farmer. Die haben aber auf ihrer Stellenbeschreibung stehen, ich muss Kaltakquise
machen.
10 Kunden kalt akquirieren. Jetzt können die den Abend vorher nicht schlafen, weil die müssen kalt akquirieren. Auf der anderen Seite hat man einen Hunter. Der Hunter muss CRM-Systeme pflegen, Berichte reinhacken, Dateien erstellen, Excel-Listen erstellen, wo der Stressschübe kriegt und was ihm nicht so liegt. Mhm. Und da passieren dann untereinander Bewegungen, dass die das wirklich untereinander austauschen. Du, ich mach deins, aber ruf du die 10 Leute an. Mhm. Und da denkt man jetzt so ganz banal immer, ja, das ist ja dann so ein Cherry-Picking,
das ist das Vorurteil, nur die
Rosinen raus. Mhm. Aber faszinierenderweise wird alles verteilt. Mhm. Es wird alles ganz locker verteilt und keiner fühlt sich benachteiligt, weil jeder in seiner Talentzone ist und total happy ist mit der Aufteilung. Mhm. Also das ist so, sagen wir mal, die Champions League nach dem Team-Meeting. Mhm. Muss natürlich von dem Vorgesetzten mitgetragen werden, dass wirklich diese Umorganisation der Arbeit als Ganzes intern selbst geregelt wird. Mhm, hat zwar nichts zu tun mit den klassischen Stellenbeschreibungen, die wir heutzutage kennen, aber das sind so die innovativsten, wenn sie damit arbeiten.
Ja, ich glaube, es hat auch viel mit der Firmengröße zu tun, ne? Also das, was du jetzt gerade beschreibst, glaube ich, kommt auch daher, dass wenn eine Firma relativ klein ist, dass es normal ist, dass viele Leute mehrere Hüte tragen, ne? Dass man von allem so ein bisschen was macht und automatisch in die Situation kommt, dass bestimmte Sachen kann ich überhaupt nicht, die ich hier mache oder die liegen mir nicht oder mir macht es einfach keinen Spaß, ne? Wenn man in größere Organisationen kommt, dann findet man häufig schon, dass die Stellenbeschreibungen schon ein bisschen spezieller sind, ne? Und auch gerade auf dieses Jäger und Farmer auch ein bisschen eingehen im Vertrieb, ne? Für kleinere Organisationen, glaube ich, ist das ein unglaublicher Produktivitätspush, ja, wenn man sagt, okay, das, was Stefan hier gut kann, ne, wenn wir ihn davon einfach mehr machen lassen und wir lassen Angelika mehr von ihrem gut machen, Angelika mag Kaltakquise, Stefan mag die Excel-Listen, lass die beiden das machen, du siehst, dass die Produktivität hochgeht, ne. Die Frage, die ich dann als nächstes habe, ist, wir reden Vertrieb und Vertrieb hat den Vorteil und die Schönheit, dass man alles am Umsatz messen kann. Ne? Also egal, was für eine Maßnahme man einleitet, man kann gucken, wie war der Umsatz vor der Maßnahme, wie hat er sich verändert. Kriegst du so eine Ergebnisse innerhalb von 6 Monaten zurückgespielt? Sieht man in so einem relativ kurzen Zeitraum, sieht man da Veränderungen, die wirklich am Umsatz messbar sind?
Das ist Fakt. Also es sind direkt Ergebnisse zu erkennen. Wir messen sie auch gerne. Das ist also ein Start dann. Da gibt es ja diese Q12, da können wir vielleicht so nachher noch drauf eingehen. Also ideal ist, wenn man auch einen Status quo misst und dann die Veränderung sieht. Also die Kernveränderung ist erstmal die Kommunikation. Jeder kennt, wenn er in einem Offsite war, auf einem Seminar und man hat sich mal auch privat abends an der Bar unterhalten, dass die nächsten 10 Tage eine ganz andere Liga sind mit in der Kommunikation im Team, weil man einfach sich mal ausgetauscht hat.
Richtig.
Und das Gleiche passiert natürlich auch durch die, ja, sagen wir mal, durch die geförderte Kommunikation über die Talente und Stärken. Es ist also erstmal eine ganz, komplett andere Kommunikation da. Und man muss sich ja nur vorstellen, wenn man morgens zur Arbeit fährt und weiß, ich kann heute zumindest 80% Themen machen, die mir richtig gut liegen, da wo ich auch richtig gut bin, wo ich überdurchschnittlich besser bin als die anderen, dass das einen Produktivitätsschub gibt. Haben wir ja schon gemessen, das gibt's ja die Zahlen von 15-20% Produktivität und das ohne neue Leute einzustellen. Das ist also mit der bestehenden Mannschaft. Das ist eigentlich das Faszinierende. Sie müssen keine neuen Leute einstellen, sondern mit der bestehenden Mannschaft gibt es einen Produktivitätsschub. Also das sind schöne Ergebnisse. Es wird auch in größeren Unternehmen gemessen, wie die Kundenresonanz ist, also die Customer Metrics. Da wird also dann gerade in der Telekom-Branche gibt es ja immer die Bewertungen, die Calls, da kann man sehr, sehr gut messen, dass die also auch nach oben gehen. Auch wieder verständlich, wenn am Telefon jetzt einer ist, der Kommunikation, Kontaktfreudigkeit hat und im Backup ein geniales Projektmanagement hat, dann ist das von der Leistung her eine ganz andere Geschichte, als wenn jeder auf jedes losgelassen wird.
Da möchte ich ganz kurz, Vorsicht, nicht nur Leute, die Kommunikations- und Kontaktfreudigkeit haben, können gut am Telefon sein. Das ist wichtig, ne? Da gibt es andere Talente, die auf das Gleiche einzahlen, aber ich verstehe genau, worauf du hinaus willst. Und ich mag die Verknüpfung. Und wenn du möchtest, können wir gerne in die Verknüpfung reingehen. Und zwar, das, worauf du jetzt sozusagen zu sprechen kommst, ist, wenn ich jeden Tag meine Stärken nutze, ne, dann hat es einen Einfluss auf meine individuelle Produktivität, auf die Produktivität des Teams. Es hat auch einen Einfluss auf meine emotionale Mitarbeiterbindung. Ne. Die emotionale Mitarbeiterbindung steht quasi dazwischen. Ne. Wenn ich hier den Einsatz meiner Stärken habe, hier habe ich die emotionale Mitarbeiterbindung, die dadurch beeinflusst wird. Und dann habe ich hier das, was am Ende bei rauskommt, die Produktivität. Ne. Dann hat man diese schöne Linie. Ne. Das eine beeinflusst das andere. Lass uns über die Q12 reden. Lass uns über die emotionale Mitarbeiterbindung reden, die dadurch beeinflusst wird, dass man seine Stärken nutzt und die darum wieder beeinflusst, wie man seine Kunden beeinflusst, wie das Arbeitsprodukt ist, wie die Ergebnisse sind. Ne? Was hast du da für Gedanken, die du teilen möchtest oder Sachen, die du gesehen hast in der Praxis?
Ja, ich habe selber natürlich in der eigenen Anstellung gesehen, im Konzern sowie im Mittelstand. Und natürlich sehe ich es jetzt in den Beratungsmandaten. Das sind einfach geniale Fragen. Die sind einfach so präzise ausgebildet. Und da kommen viele Unternehmen schon bei Stufe 2, 3, kommen sie schon ins Schwimmen. Weil wenn man jetzt ehrlich hinterfragt, mir ist klar, was von mir an Arbeitsleistung erwartet wird. Allererste Basisfrage, also das, was wirklich das absolute Basiscamp ist, da kommen schon ein paar ins Schwimmen.
Richtig.
Ich verfüge über die nötigen Arbeitsmaterialien, um meinen Job vernünftig auszuführen.
Q2.
Nummer zwei. Auch schon nicht selbstverständlich. Jetzt gehen wir weiter.
Für alle, die daran interessiert sind, ne? Die Hörer, die sich bisher damit nicht beschäftigt haben, aber gerne würden, es gibt dieses Buch, meine Kinder nehmen immer den Umschlag weg, deswegen muss ich es ja an der Seite machen, 12 Elements of Great Managing, da sind die Q12 drin erklärt, oder It's the Manager, das ist das neueste Gallup-Buch, da sind diese 12 Elemente aufgeführt, die Engagement messen, und zwar sehr präzise, sehr anwendungsorientiert, und ergebnisfokussiert. Alle 12 Elemente, die in dieser Auflistung vorkommen, sind so gestaltet, dass man mit den Ergebnissen direkt arbeiten kann. Das, was du gerade gesagt hast, ne, meine Arbeitsmittel und meine Werkzeuge, habe ich das, was ich brauche, um zu arbeiten? Wenn die Antwort vom Team oder vom Mitarbeiter ist, nein, habe ich nicht, kann man als Führungskraft losgehen und sagen, okay, was muss ich tun? Ich kann was
genau
machen.
Genau so ist es. Es ist also sehr operational, geht dann nachher weiter, da geht es also auch in die Führungsarbeit rein. Ich habe stets die Gelegenheit zu tun, das, was ich am besten kann, haben wir darüber gesprochen, wenn einer 80% in seiner Arbeit das tun kann, was er am besten kann, ist das einfach auch ein ganz anderer Produktivitätsschub. Dann mich ein Mensch bei der Arbeit interessiert sich für mich. Ein Mensch an der Arbeit ist interessiert, wie ich mich weiterentwickle. Ich weiß, wo ich mich hinentwickeln kann. Das sind jetzt mal so klassische Führungsthemen, die oft einen Aha-Effekt im Ergebnis geben, wenn dann die Q12-Auswertung kommt. Für mich überraschend war, ich habe einen guten Freund auf der Arbeit.
Q10, das unsere kontroverseste Frage.
Das ist die kontroverseste, die war für mich auch überraschend, bin aber jetzt 100%ig überzeugt, dass sie gut ist. Ich habe immer früher gedacht, nee, das ist doch blöd, du kannst doch jetzt nicht da, dann arbeitet man nebeneinander, dann vielleicht noch Konkurrenz und war immer irgendwie so eine Grundregel, nie einen Freund mit in die Arbeit nehmen. Aber die Erklärung dahinter ist so intelligent. Wenn ich einen guten Freund auf der Arbeit habe, steigt mein Engagement, weil ich gerne zur Arbeit gehe, weil ich an der Kaffeetheke auch mal einen Smalltalk machen kann mit einem guten Freund. Richtig. Es steigt aber auch die Arbeitsleistung, weil im informellen Weg, also informell, wenn einer eine Präsentation gemacht hat, dann sitzen die nachher bei der Theke und sagen, du, das hast du mal richtig in den Sand gesetzt. Das ist ein informelle Kritik oder auch ein informelles Lob, was sehr, sehr stark wiegt und bringt auch wieder die gesamte Leistung und die individuelle Leistung nach vorne. Also ist ein geniales Tool, kann ich eigentlich nur jedem anraten, das einfach mal zu machen, um mal zu wissen, wo der Status quo ist und dann es nach der Intervention, nach dem Training, nach dem Begleiten erneut zu machen. Und dann sind reelle Verbesserungen sichtbar.
Ich guck ja ab und zu mal in den Chat oder ich versuche es zumindest. Das fällt mir schwer, weil ich mich eigentlich immer auf den Gast fokussiere. Ralf hat die Frage gestellt nach konkreten Zahlen. Ne? Wie viel Mehrumsatz erreichen die Firmen durch das Coaching in Prozent? Also man kann, glaube ich, nicht sagen durch das Coaching. Ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man guckt, was genau wird durch das Coaching anvisiert. Also generell geht es darum, wie viel Mehrumsatz kann man erreichen, wenn Leute ihre Stärken einsetzen. Ne? Ja, ob das durch Coaching unterstützt wird oder durch andere Maßnahmen, Trainings, das sei dahingestellt. Aber der Umsatz basierend auf Anwendung der Stärken. Möchtest du da was mit uns teilen? Ansonsten teile ich eine geile Zahl. Du
kennst die Zahlen ja auch. Ich habe sie selber gebenchmarkt. Also es ist Minimum zweistellig. Das heißt also Minimum 10%. Es ist normalerweise höher aus den besagten Punkten, weil einfach jeder an dem Platz ist, wo er richtig gut wirkt. Und wenn er ist ja komplett anders motiviert. Er kommt anders am Telefon rüber. Er arbeitet anders im Team. Wenn er seine Talente einsetzen kann, wenn er in diesen Flow-Moment kommt, wenn er weiß, weil das ist, wenn man in den Talenten arbeitet, ist es keine Arbeit, sondern es ist ein energiestiftendes Momentum. Richtig. Man geht zufrieden raus, weil man gar nicht als Arbeit empfunden hat, weil es einem ja leicht von der Hand geht. Richtig. Und das ist eigentlich so der positive Effekt, nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch in der Außenwirkung, sprich beim Kunden, sprich im Umsatz, sprich in der Produktivität und last but not least, ein ganz wichtiger Punkt, in der Fluktuation.
Richtig.
Fluktuation, das ist ganz interessant. Fluktuation ist brutal. Es gibt nachgewiesene Zahlen, also jeder Wechsel, ganz losgelöst, welcher Level, jeder Wechsel alleine ist 43.000 Euro. Da ist noch kein Gehalt dabei, da ist noch kein Onboarding dabei, da ist gar nichts dabei. Es ist nur der Wechsel, wenn eine Person geht. Viele Firmenlenker sind überrascht, wenn sie eine normale Fluktuation haben von 10 bis 15% und sagen, komm, wie wäre es denn, wenn wir durch die stärkenorientierte Arbeit mal 15% deiner 15% Fluktuation einsparen würden. Nochmal drei Leute. Drei Leute ist allein 120.000 Euro. 120.000 Euro Nettoertrag behalten durch weniger Fluktuation. Und bei der Fluktuation ist ja dann auch wieder die Herausforderung. Jeder Gute, der geht, nimmt auch gerne eine Entourage von weiteren Guten mit. Das heißt also, wenn...
Man hat Schwund, ja, man hat Mitarbeiter.
Man hat Schwund und wenn ein Guter weggeht, dann gehen meistens zwei, drei auch noch mit. Also das ist ein richtiges Aushöhlen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, die Leute gemäß ihrer Talente einzusetzen, um das Engagement, das Commitment in der Firma aufrechtzuerhalten, hochzuhalten, Team Spirit. Und das ist über diesen positiven Ansatz sehr, sehr schön möglich.
Ich habe hier wieder ein paar Fragen, die zu allem, was du ausgeführt hast, passen. Und ich würde gerne auf eine reinigen. Ralf fragt, reicht es, Stärken im Vertrieb einzuführen für die zweistelligen Wachstumszahlen oder für die ganze Firma? Die Meta-Analysen, die wir bei Gallup haben, beziehen sich normalerweise auf Firmen. Und die Art und Weise, wie wir das berechnen oder die Zahlen, die wir kommunizieren, sind die folgenden. Fangen wir bei Stärken an. Ne? Leute, die jeden Tag ihre Stärken benutzen, die haben eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, emotional gebunden zu sein an ihren Job. Ja? Leute, die emotional gebunden sind an ihren Job, die sorgen dafür, dass Verkaufszahlen um 20% höher sind als bei Leuten, die nicht emotional gebunden sind an ihren Job. Um es mal ganz simpel, ganz, ganz simpel darzustellen. Ne? Also das eine beeinflusst das andere. Wir messen das sozusagen über die emotionale Bindung dann, was am Ende als Produkt rauskommt. Die Frage, ob das nur im Vertrieb, ob man es nur im Vertrieb ansetzen kann. Also man verändert garantiert was in der Firma, wenn man den Vertrieb beeinflusst. Aber man muss natürlich dafür sorgen, dass der Rest des Unternehmens mit dem, was der Vertrieb verkauft, auch mithalten kann. Ne? Wenn ich auf einmal 20% mehr verkaufe, aber in der Produktion ist die emotionale Mitarbeiterbindung so weit unten, dass die nicht 20% mehr produzieren können, dann habe ich nichts gewonnen. Ne? Also man muss sich schon überlegen, wie man so ein Konzept Firmen komplett sozusagen ausrollt, ne? und nicht nur auf einzelne Abteilungen fokussiert. Man kann aber auch davon ausgehen, dass es Firmen gibt, wo in einzelnen Abteilungen vielleicht so ein paar Hotspots sind und in anderen Abteilungen funktioniert es ganz gut. Ne? Wir wissen alle, dass emotionale Mitarbeiterbindung zu 70% von der Führungskraft abhängt und die Qualität der Führungskräfte ist natürlich in den meisten Unternehmen von Abteilung zu Abteilung auch sehr stark unterschiedlich. Ne? Magst du dazu was sagen? Hast du dazu noch was?
Ja, du hast natürlich jetzt die Führungskraft angesprochen. Also das ist eigentlich das Erschreckendste, was ich auch selber gelernt habe, beziehungsweise was mir Führungskräfte beantworten. Denen ist das gar nicht bewusst, dass die nicht gehen, weil in der Firma schlecht ist, nicht gehen, weil sie keinen guten Firmenwagen haben, nicht gehen, weil
nicht genug Urlaub.
Nicht genug Kohle, ganz wichtiger Punkt, nicht genug Kohle, sondern die gehen wegen der Führungskraft.
Richtig.
Und jetzt erlebt man regelmäßig, in Deutschland erlebt man, dass geniale Spezialisten, also in einem Thema genial, die wollen dann befördert werden, wollen mehr Geld haben, was ja auch verständlich ist. Und die Stufe, um in eine neue Gehaltsklasse zu kommen, ist immer auf einmal Führung. Und da passiert also so, dass irgendwo das die Fünffachkatastrophe. Das heißt, der kriegt zwar mehr Geld, fährt aber, weil er einfach nicht die Führungstalente hat, fährt ein Team sauer. Das Team löst sich auf, gehen Leute weg, die Guten gehen weg, weil sie einfach keine Lust mehr haben. Er selber ist auch unzufrieden, weil er war ein perfekter Spezialist, hat also da gute Performance gemacht. Die Kunden, die er betreut hat, sind auch sauer, weil der gute Spezialist nicht mehr da ist. Und der ganze Modus geht runter, bis hin dazu, dass sie dann weggehen und noch Leute mitnehmen. Das ist also schon sehr erschreckend.
Das ist unser Stichwort, Federico. Wir sehen Federico. Das heißt, wir müssen uns beeilen.
Das wäre super interessant. Leider ist die Zeit fast vorbei. Ich wollte einfach mich bei Karl bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war super interessant. Ich denke, wir werden so ein paar extra Links in der Beschreibung einpacken, nur weil, also ich finde, dieser Link zwischen emotionaler Mitarbeiterbindung und Stärken so interessant, so unser Q12. Und also die logische Progression, die ich so interessant, spannend finde, ist, dass wir wissen, dass es gibt diesen großen Zusammenhang zwischen, wer Menschen sind und was sie am besten können, was Menschen am besten können und wie sie sich führen und wie Menschen sich führen und welche Leistungen sie erbringen, fühlen und welche Leistungen sie erbringen. Also diese Fühlung ist klar die emotionale Mitarbeiterbindung, wenn wir sagen, dass Unternehmen, Führungskräfte müssen die emotionale Bedürfnisse von Mitarbeitern eingehen. Aber am Ende, alle fängt mit Stärken an. Das heißt, wer Menschen sind und welche Leistungen sie erbringen. Das ist der große Zusammenhang. So, das vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Habt ihr noch was dazu zu sagen?
Ich habe eine Frage. Federico, die Links, du hast gerade gesagt, dass wir noch ein paar Links damit einführen werden. Da wird auch ein Link zu Karls Webpage mit drin
genau,
sein.
Genau, ne? Genau. Das war also in der Verabschiedung. Ich wollte einfach Karl sagen, aber bitte mach das, Karl. Wie kann ich dich kontaktieren? Wie können unsere liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer kontaktieren?
Also ich hab so ein Konglomerat, das nennt sich talent-in-sales.com und das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Clifton Strengths Coaches, alles Selbstständige, aber wir sind in einem Dach, arbeiten gemeinsam bei Kunden, sodass wir skalieren können. Und was sehr, sehr schön ist, ist, dass wir uns gegenseitig ergänzen, weil wir natürlich auch wieder unterschiedliche Talente haben. Und so wird unsere Gruppe sehr rund. Ich lade auch Coaches dazu ein, wenn sie Lust haben, an dem Netzwerk teilzunehmen. Der Kernschwerpunkt sind Startups, aber meistens in einer Größe ab 80 Mitarbeitern und der klassische deutsche Mittelstand. Das ist so unser Fokus, da wo wir reingehen wollen und natürlich nicht nur im Sales. Aber ich habe Akquise auch über HR-Abteilungen gemacht und der Sales ist leider Gottes immer der sichtbarste Bereich und meistens startet der Pilot in einer Sales-Abteilung, weil man da messbare Ergebnisse hat. Selbstverständlich kann die Produktion mit reingenommen werden, aber Unternehmer sind am überzeugendsten, wenn sich was im Sales tut, als Start. Das ist auch so vielleicht noch so eine kleine Akquise-Tipp für meine Coaching-Kollegen.
Und auf jeden Fall werden wir den Link sowie die E-Mail-Adresse in der Beschreibung schreiben. So, Sie finden diese Links alle hier unten. Diese Gruppe, nur so kurze, ich bin einfach neugierig. Diese Gruppe ist durch das Stärkencoaches-Netzwerk zusammen zustande gekommen, richtig?
Richtig, ja, richtig. Das ist, und ist für mich auch wohltuend. Ich war auch immer eine One-Man-Show und jetzt habe ich auf einmal Leute dabei, die komplett andere Talente haben und wir ergänzen uns so schön und gehen dann zusammen zum Kunden und coachen da. Das macht also einen wahnsinnigen Spaß, ist für den Kunden auch ganz gut, weil da sind Leute dabei, die haben DISC-Zertifizierung, die haben Insight-Zertifizierung, also da ist die ganze Klaviatur da und gibt also auch ein runderes Bild ab. Und das macht viel Freude und das plane ich weiter auszubauen.
Okay, super, vielen Dank. So, wenn man auch Teil dieses Netzwerks werden möchte, dann gerne könnt ihr unsere Ausbildung Kurse unter courses@gallup.com schauen. Michelle, vielen, vielen Dank für Frage, weitere Frage. Nochmal an coaching@gallup.com. Wir haben auch einen Coaching-Blog, gallup.com/CliftonStrength. Um alle News und weitere Termine zu bekommen, gern können Sie uns auf YouTube folgen. Wir haben einen YouTube-Kanal. Podcast werden die immer auf iTunes oder wo man Podcast herunterlegt, verfügbar sein. Nächster Termin am 5. Juni und wird um Design Thinking gehen. Das wäre Design Thinking und Strength und Stärken. Das bin ganz gespannt. Vielen, vielen Dank nochmal. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch.
Tschüss.
Bye, Karl. Genießt die Sonne. Tschüss dann. Ciao.